NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. In Belgien ist möglicherweise ein Terroranschlag vereitelt worden. Die Polizei hat im ganzen Land Razzien durchgeführt und Verdächtige festgenommen. Das neue Weißbuch der Bundeswehr liegt als Entwurf vor und enthält, sagen Kritiker, nichts bahnbrechend Neues. Und der mutmaßliche Mörder der britischen Labour-Abgeordneten Joe Cox hat heute vor dem Haftrichter ausgesagt und dort bizarre Aussagen gemacht. Keine 3 Monate ist es her, dass Brüssel von einem schweren Terroranschlag erschüttert worden ist. Kurz vor Ostern, am 22. März, hatten Attentäter am Flughafen und in der U-Bahn 32 Menschen getötet und Hunderte verletzt. Jetzt ist es den belgischen Behörden offensichtlich gelungen, einen weiteren Terroranschlag zu vereiteln. Bei einer landesweiten Razzia und dutzenden Hausdurchsuchungen haben sie insgesamt 12 Personen festgenommen. Aus Brüssel, Sebastian Schöbel.
Es war einer der größten Einsätze der belgischen Polizei seit den Anschlägen vom 22. März. In 16 Gemeinden durchsuchten die Beamten in der vergangenen Nacht Wohnungen und Garagen. 40 Personen wurden auf Polizeireviere gebracht und befragt. Die meisten Razzien fanden im Großraum Brüssel statt, unter anderem in dem für seine Islamistenszene bekannten Brüsseler Stadtteil Molenbeek. Aber auch Gemeinden in der Wallonie und in Flandern waren betroffen. 12 Verdächtige wurden schließlich festgenommen. Ob gegen sie auch Haftbefehl erlassen wird, entscheidet sich im Laufe des Wochenendes. Laut Staatsanwaltschaft hatte die Polizei Informationen, die einen, Zitat, sofortigen Zugriff nötig gemacht hätten. Belgiens Premierminister Charles Michel erklärte am Samstagvormittag: Die Botschaft, die wir mit dieser Aktion aussenden, ist eine der Willenskraft und Ernsthaftigkeit. Unsere Sicherheitsbehörden sind extrem auf der Hut, zu jeder Zeit. Das haben die Maßnahmen der vergangenen Nacht gezeigt. Die Behörden haben damit im Kampf gegen den Terrorismus ein starkes Zeichen gesetzt. Michel war allerdings auch bemüht, Spekulationen in der Öffentlichkeit entgegenzutreten. Mehrere Zeitungen und Fernsehsender hatten berichtet, dass die belgische Polizei offenbar einen konkreten Anschlag vereitelt habe, nämlich auf das Fanfest mit Public Viewing am Place Roger in der Brüsseler Innenstadt während des EM-Spiels Belgien gegen Irland. Die Sicherheitsbehörden bestätigten das jedoch nicht. Bei den Razzien seien zudem weder Waffen noch Sprengstoff gefunden worden. Das Fanfest in Brüssel fand wie geplant statt. Und es werde auch weiterhin öffentliche Veranstaltungen wie Public Viewing in Belgien geben. Premier Michel fügte allerdings hinzu: Wir behalten die Terrorwarnstufe 3 bei. Das heißt, ein Anschlag ist möglich bzw. wahrscheinlich. Das heißt auch, dass verstärkte Sicherheitsvorkehrungen weiterhin gelten. Ob es eine Verbindung zu der Terrorzelle gibt, die die Anschläge vom 22. März verübt hat, ist noch unklar. Allerdings vermelden die belgischen Ermittler einen weiteren Erfolg. Bereits am Freitag gab die Staatsanwaltschaft in Brüssel bekannt, dass ein 8. Verdächtiger im Zusammenhang mit den Anschlägen verhaftet wurde. Der 30-Jährige soll ein Komplize der Attentäter um den Dschihadisten Salah Abdeslam sein. Laut einem Zeitungsbericht soll der Mann zudem am Flughafen Brüssel gearbeitet haben, für ein Catering-Unternehmen. Er soll außerdem ein Jugendfreund des Attentäters sein, der sich am 22. März in der U-Bahn-Station Malbeek in die Luft gesprengt hat. Unweit der Station durchsuchte die Polizei am Freitag auch eine Wohnung. Dort versuchte sie, laut Staatsanwaltschaft, den Tathergang zu rekonstruieren. Und zwar in Anwesenheit von 4 bereits verhafteten Männern, die ebenfalls zu der Terrorzelle gehören sollen.
Schon seit einiger Zeit wird mit Spannung erwartet, was wohl im neuen Weißbuch der Bundeswehr stehen wird. Also in dem Dokument, das die offizielle Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Bundesrepublik festschreibt. Das jüngste Weißbuch ist 10 Jahre alt und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat eine neue Fassung angekündigt. Der Entwurf ist jetzt durchgesickert. Ob er hält, was er verspricht? Dazu aus Berlin Christina Nagel.
Staatssekretär Gerd Hofe ist voll des Lobes. Das neue Weißbuch, so zitiert ihn die Bundeswehr-Wochenzeitung aktuell in ihrer neuesten Ausgabe, spreche in einer Klarheit und Deutlichkeit wie keines zuvor. Deutschland wage sich damit mutig mit Verantwortung und Selbstbewusstsein nach vorn. Was nach interessanter, brisanter Lektüre klingt, entpuppt sich im Großen und Ganzen aber eher als Zusammenschau bekannter politischer Analysen und Pläne der Bundesverteidigungsministerin. Der 82 Seiten starke Entwurf, der noch in der Ressortabstimmung ist, beschäftigt sich ausführlich mit bereits angestoßenen Reformen, zum Beispiel in den Bereichen Personal, Ausrüstung und Cyber. Die Ausgangslage für Ministerin Ursula von der Leyen ist sie seit langem klar.
Dass ein Vierteljahrhundert des Schrumpfens der Bundeswehr vorbei ist, es ist Zeit für die Bundeswehr wieder zu wachsen.
Denn nur so, das macht der Weißbuchentwurf immer wieder klar, könne die Bundeswehr ihren vielfältigen Aufgaben gerecht werden. Vom Schutz kritischer Infrastruktur vor Cyberangriffen, vor Terrorangriffen bis hin zu Auslandseinsätzen, die sieht man genauer hin wohl eher mehr als weniger werden. Im Entwurf ist von einem größeren deutschen Engagement bei Blauhelm-Missionen der Vereinten Nationen, auch von der Übernahme von Führungsverantwortung die Rede. Gleichzeitig wird deutlich gemacht, dass es angesichts der internationalen Krisen wohl häufiger zu Ad-hoc-Kooperationen, wie zum Beispiel im Kampf gegen die Terrormiliz IS, kommen könnte. Deutschland werde sich daran beteiligen, heißt es, wenn es darum gehe, eigene Interessen zu schützen. Dazu kommen soll ein stärkeres Engagement in den bestehenden Bündnisstrukturen. Hier soll die Bundeswehr mehr Führungsverantwortung übernehmen, neben den üblichen Aufgaben im Innern. Wer jetzt an Materialmängel, personelle Engpässe und den desaströsen Bericht des Wehrbeauftragten denkt, liegt nicht falsch. Auch im Weißbuch wird wörtlich festgestellt:
Derzeit ist die Bundeswehr hinsichtlich ihrer Strukturen und Ressourcen zur Erfüllung dieser Zielsetzung noch nicht in dem angestrebten Umfang aufgestellt.
Um das zu ändern, brauche es zweierlei. Zum einen mehr Geld. Mit einer einmaligen Erhöhung des Verteidigungsetats, das wird mehrfach unterstrichen, sei es nicht getan. Der Wehretat müsse kontinuierlich steigen. Das erklärte Ziel, eine Annäherung an die von der NATO gesetzten Marke 2% des Bruttoinlandsproduktes. Zum anderen brauche es aber auch mehr Personal. Die Bundeswehr, das hat Verteidigungsministerin von der Leyen mehrfach betont, müsse weg von starren Obergrenzen.
Hin zu einem atmenden Personalkörper, nämlich einer modern aufgestellten Bundeswehr, die nach vorne schaut, sich fragt, welche Aufgaben kommen auf sie zu und welche Menschen müssen wir dafür ausbilden und bei uns auch halten.
Das könnten und sollten dem Entwurf zufolge auch Menschen mit Migrationshintergrund sein. Darüber hinaus wird eine Öffnung der Bundeswehr für EU-Bürger angedacht. Das wäre, wie es heißt, auch ein starkes Signal für eine europäische Perspektive.
Es sind nur noch wenige Tage, bis die Briten darüber abstimmen, ob sie in der EU bleiben oder die Union verlassen. Aber in Großbritannien geht es im Moment nicht nur um einen möglichen Brexit. Es geht auch um den Mord an der Labour-Abgeordneten Jo Cox, denn da gibt es möglicherweise ja einen Zusammenhang. Der Mann, der sie mutmaßlich vor 2 Tagen auf offener Straße getötet hat, musste heute vor dem Haftrichter erscheinen. Aus London, Thomas Spickhofen.
BBC-Reporter Will Ross war im Gerichtssaal beim ersten Auftritt des mutmaßlichen Mörders von Jo Cox. Er sah eine kurze und bizarre Vorstellung. Er trug einen grauen Trainingsanzug und wurde nach seinem Namen gefragt. Und da antwortete er:
My name is Death to Traitors, Freedom for Britain.
Mein Name ist Tod den Verrätern, Freiheit für Britannien. Das habe er auf Nachfrage noch einmal wiederholt. Auf die anschließende Frage nach Geburtsdatum und Adresse habe er geschwiegen.
He was then asked to confirm his date of birth and his address and he remained silent.
Zur Tat selbst und zu seinen Motiven wurde der mutmaßliche Täter bei diesem ersten Termin vor dem Londoner Gericht nicht befragt. Nach wenigen Minuten wurde er wieder aus dem Gerichtsgebäude und in ein Gefängnis gebracht. Die Richterin setzte den nächsten Termin für Montag an. Außerdem halte sie angesichts des Namens, den der Mann genannt habe, ein psychiatrisches Gutachten für sinnvoll, sagte sie. Dem 52-Jährigen werden unter anderem Mord, gefährliche Körperverletzung und unerlaubter Waffenbesitz vorgeworfen. Die Polizei bestätigte auch, dass mögliche Kontakte des Mannes zu rechtsradikalen Kreisen geprüft werden. Er soll in Verbindung mit Neonazis in den USA gestanden und ein ultrarechtes Blatt aus Südafrika abonniert gehabt haben. Die BBC berichtet, bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien Nazi-Insignien gefunden worden. Weiterhin geht die Polizei aber von einem Einzeltäter aus. Ob die Tat in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem EU-Referendum steht, dazu wollten sich die ermittelnden Behörden nicht äußern. Die Wahlkampfveranstaltungen zu der Abstimmung wurden auch am heutigen Samstag ausgesetzt. Bei einer Trauerveranstaltung am Tatort in Bristol im Norden von England rief Premierminister David Cameron gestern dazu auf, die Demokratie und die vielen engagierten Menschen, die im Dienst der Öffentlichkeit politisch arbeiten, wertzuschätzen. Wo Hass, Spaltung und Intoleranz zu sehen seien, da müssten sie aus der Politik, dem öffentlichen Leben und der Gesellschaft verbannt werden.
So where we see hatred, where we find division, Where we see intolerance, we must drive it out of our politics and out of our public life and out of our communities.
Vermutlich wird der Wahlkampf um das Referendum am morgigen Sonntag wieder aufgenommen. Mehrere Fernsehsendungen, bei denen unter anderem Premier Cameron, Brexit-Anführer Boris Johnson und Labour-Chef Jeremy Corbyn auftreten sollen, wurden bislang nicht abgesagt. Für Montag wurde eine Sondersitzung des Unterhauses zum Gedenken an Joe Cox einberufen. Am kommenden Donnerstag entscheiden die Bürger Großbritanniens über einen Verbleib in der Europäischen Union.
Der Internationale Leichtathletikverband IAAF hat in Wien am Freitag beschlossen, dass kein Leichtathlet unter russischer Flagge an den Olympischen Spielen in Rio teilnehmen darf, wegen systematischen Dopings. Russische Politiker haben mit bitterer Empörung reagiert, aber Präsident Wladimir Putins Stellungnahme, die wirkt dagegen fast schon zurückhaltend. Aus Moskau, Hermann Krause.
Natürlich ist das Ganze nicht fair. Es gibt international anerkannte Rechtsnormen. Wenn ein Familienmitglied eine Straftat begeht, ist es dann etwa gerecht, die ganze Familie zu bestrafen? Nein, das gibt es nirgendwo. Wieso sollen die Sportler, die nicht gedopt haben, zur Verantwortung gezogen werden? Das ist für mich absolut unverständlich. Im russischen Fernsehen wurde immer wieder erwähnt, dass Berichte aus Deutschland die Entscheidung des Weltleichtathletikverbandes beeinflusst hätten. In einer Reportage wurde die Weigerung des ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt, in Wien ein Interview zu geben, als Beweis für dessen angeblich unsaubere Arbeit bewertet. Kommentatoren behaupteten, die Entscheidung des Weltleichtathletikverbandes sei aufgrund einer von außen gesteuerten Medienkampagne zustande gekommen. Gennady Aljoschin von der russischen Leichtathletikföderation meint, wir haben von Anfang an vereinbart, dass es bestimmte Kriterien gibt. Deshalb ist die Hysterie in einigen ausländischen Medien oder die Aufrufe von irgendwelchen ausländischen Sportlern das eigentliche Übel. Wir haben alle Vorgaben erfüllt, deshalb haben wir auch das Recht, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Auch der russische Sportanwalt Artyom Patsyev meint, dass es keine rechtlichen Grundlagen für den Ausschluss gebe. Die Bewertungskriterien, die der Leichtathletikverband benutzt habe, seien willkürlich. Nun werde Russland alle rechtlichen Möglichkeiten ausnutzen. Jetzt soll jeder einzelne Sportler seine Teilnahme an den Olympischen Spielen einklagen. Es ist nämlich möglich, gegen die Entscheidung des Weltverbandes Berufung einzulegen, und zwar beim Sportarbitragegericht in Lausanne. Ob der Internationale Sportgerichtshof, der 1981 vom IOC gegründet worden war, sich mit der Thematik beschäftigen wird, ist allerdings nicht klar. Zudem ziehen sich Verfahren dort über Monate hin. Der Gerichtshof untersteht dem Schweizer Recht, finanziert wird er alleine vom Internationalen Olympischen Komitee. Dieses wird am Dienstag entscheiden, ob die russische Leichtathletik tatsächlich in Rio gänzlich ausgeschlossen wird. Einzelne Athleten, die als sauber gelten, wie die Stabhochspringerin Jelena Isinbajewa, könnten unter der olympischen Flagge antreten. Diese Möglichkeit wird wohl als Kompromiss angeboten. Ob die russischen Sportler bzw. der Leichtathletikverband darauf eingehen wird, ist zur Stunde unklar. Möglich ist auch, dass sich bei einem völligen Ausschluss der Leichtathleten die gesamte russische Mannschaft solidarisiert und Russland insgesamt seine Teilnahme in Rio absagen wird.
Aus Moskau war das Hermann Krause. Die russische Sportszene sorgt im Moment nicht nur mit dem Thema Doping für Aufmerksamkeit. Auch gewalttätige russische Fußballfans bei der EM machen gerade international Schlagzeilen. Heute Mittag etwa sind 20 Russen aus Frankreich ausgewiesen und in Nizza in ein Flugzeug Richtung Moskau gesetzt worden. Und auch am Kölner Hauptbahnhof hatten russische Hooligans brutale Übergriffe begangen. Und von den 6 Festgenommenen kommen 5 jetzt in Untersuchungshaft. Aus Köln, Jochen Hilgers.
Gegen die 5 russischen Hooligans wurden sogenannte Auslieferungshaftbefehle erlassen, wegen gemeinschaftlich begangener schwerer Körperverletzung. Das macht das Gericht bei ausländischen Verdächtigen, bei denen die Ausreise droht. Im Gegenzug muss das Ermittlungsverfahren beschleunigt werden, da das Gerichtsverfahren schon nach wenigen Wochen anberaumt werden soll. Ähnliches wurde nach den Ereignissen der Kölner Silvesternacht bereits praktiziert. Täter, denen die Abschiebung drohte, wurden besonders schnell abgeurteilt. Nicht innerhalb von wenigen Tagen, wie gerade in Marseille bei der EM geschehen, aber innerhalb einiger Wochen. Ein 6. Verdächtiger, der in der Nacht zum Freitag auf dem Köln-Bonner Flughafen festgenommen worden war, wurde mittlerweile freigelassen. Es besteht laut Polizei derzeit kein dringender Tatverdacht mehr. Anders als in den ersten Meldungen der Polizei waren die Tatverdächtigen nicht schwer alkoholisiert. Der höchste gemessene Promillewert lag bei einem der russischen Hooligans bei etwas mehr als einem Promille. Szenekenner berichten, dass russische Fußballgewalttäter in aller Regel gezielt ihre Opfer aussuchen und kaum bis gar keinen Alkohol konsumieren, um ihre Kampffähigkeit nicht zu gefährden. Vermutlich war das so auch im vorliegenden Fall. Die Verdächtigen sollen zwei junge spanische Touristen und eine in Köln lebende Spanierin attackiert haben, als sie antifaschistische Sticker auf Laternen geklebt hatten. Das hatte offenbar die Wut bei den laut Polizei rechtsextremen Hooligans entfacht. Die jungen Spanier erlitten schwere Kopfverletzungen, konnten das Krankenhaus aber schon am nächsten Morgen wieder verlassen. Das frühe Eingreifen eines Zivilpolizisten, der Beamte einer Hundertschaft zu Hilfe geholt hatte, verhinderte wahrscheinlich Schlimmeres. Nach WDR-Informationen ließ sich einer der russischen Hooligans erst festnehmen, als der Zivilpolizist seine Waffe zückte.
Mohammed Morsi war der erste frei gewählte Präsident Ägyptens, ein gutes Jahr lang. Dann putschte das Militär und hat ihn abgesetzt, nachdem es heftige Proteste gegen Morsi und die regierenden Muslimbrüder gegeben hatte. Das neue Regime erklärte die Muslimbrüder zur Terrororganisation und stellte Morsi vor Gericht. Heute wurde er wegen angeblichen Geheimnisverrats zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Nicht das erste Urteil gegen ihn. Aus Kairo, Anne Almeling.
Mohammed Morsi kennt die Prozedur bereits. Reglos sitzt der ehemalige Präsident Ägyptens in dem großen Saal eines Strafgerichts in Kairo und lauscht der Urteilsverkündung. Der Richter sieht es als erwiesen an, dass Morsi während seiner Zeit an der Macht Staatsgeheimnisse an das Emirat Katar verraten hat. Zugleich bestätigt der Richter die Todesstrafe gegen 6 weitere Personen. Zu ihnen gehören auch 2 Journalisten des arabischen Nachrichtenkanals Al Jazeera, der von Katar finanziert wird. Die Angeklagten haben streng geheime Unterlagen gestohlen, um sie an ein fremdes Land weiterzugeben. Die Berichte und Dokumente wurden von den Geheimdienstbehörden erstellt und enthielten Staatsgeheimnisse, also Informationen, die mit dem Militär, der Innen- und der Außenpolitik zusammenhängen. Morsi, der Muslimbruderschaft nahesteht, wurde bereits in vorangegangenen Prozessen verurteilt. Gegen den 64-Jährigen verhängten Richter in den vergangenen Monaten die Todesstrafe, lebenslange Haft und eine langjährige Gefängnisstrafe. In allen Fällen laufen Berufungsverfahren. Auch gegen das jüngste Urteil kann Morsi Berufung einlegen. Sein Sohn Osama Mohammed Morsi, der auch als Rechtsanwalt tätig ist, hält die Entscheidung des Richters ohnehin für nichtig. Dieses Urteil basiert nicht auf den rechtlichen oder verfassungsmäßigen Normen. Deshalb halten wir das Urteil für ungültig. Auch Ibrahim Hilal, einer der zum Tode verurteilten Al Jazeera-Journalisten, setzt ein großes Fragezeichen hinter die Entscheidung des Richters. Er hat Ägypten rechtzeitig verlassen und äußert sich kurz nach der Urteilsverkündung live auf Al Jazeera. Der Journalist zeigt sich erstaunt darüber, dass Ägypten überhaupt von Spionage spricht. Mich wundert, dass der Innenminister mit dieser Härte über einen Spionagefall spricht und ihn für den größten in der Geschichte Ägyptens hält. Denn die Beziehung zwischen Katar und Ägypten ist keine Kriegsbeziehung. Die Regierung in Kairo wirft Al Jazeera allerdings vor, die in Ägypten verbotenen Muslimbrüder zu unterstützen. Zehntausende Muslimbrüder sind inhaftiert. Hunderte zum Tode verurteilt. Ein Grund, warum kaum jemand in Kairo mit Protesten gegen das jüngste Urteil rechnet.
Die nationalkonservative Regierung in Polen hat sich angeschickt, viele liberale Errungenschaften einzuschränken. Sie hat das Verfassungsgericht geschwächt und die Rundfunkfreiheit eingeschränkt. Und sie will mit anderen Konservativen zusammen ein totales Abtreibungsverbot durchsetzen. Dafür findet sie in dem katholischen Land durchaus Unterstützung, aber auch ganz viel Gegenwind. Heute hat es erneut große Proteste gegeben. Aus Warschau, Henryk Jarczyk.
Warschau, 5:05. Mehrere tausend Menschen haben sich im Zentrum der polnischen Hauptstadt versammelt. Ihre Botschaft ist eindeutig.
Wir
Wir sind hier, um die Frauenrechte zu verteidigen, ruft eine der Organisatorinnen der Demonstration. Rechte, die in Polen systematisch missachtet und dank der Politik der nationalkonservativen Regierung zusätzlich eingeschränkt würden, so der Vorwurf. Gemeint ist damit unter anderem die geplante Änderung des Schwangerschaftsabbruchparagrafen. Eine Gesetzesverschärfung, die von extrem konservativen Kräften in Polen gefordert wird und innerhalb der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit entsprechend auch Unterstützung erfährt. Änderungen, denen unbedingt Einhalt geboten werden müsste, sagt die 29-jährige Frauenaktivistin Anna.
Przyglądamy się temu właściwie trochę ze zdziwieniem, ale też przede wszystkim ze strachem, bo...
Wir beobachten das Vorgehen der Nationalkonservativen mit großem Misstrauen, vor allem aber auch mit Angst. Angesichts der Gefahr, die sich nun zeigt, bildet sich gleichzeitig auch eine große Solidarität. Wobei sich die Solidarität nicht nur auf Frauen beschränkt, auch Männer machen mit. Unter ihnen der Jungunternehmer Richard, der sein Engagement als Selbstverständlichkeit betrachtet. Wir sind weiterhin eine sehr patriarchalische Gesellschaft. Was in einem so katholischen Land wie Polen, fügt der 32-Jährige hinzu, niemanden überraschen sollte. Und dennoch, gerade die Auseinandersetzung über das geplante totale Abtreibungsverbot könnte für die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit einen Schuss nach hinten bedeuten, heißt es. Die polnische Starregisseurin Agnieszka Holland hofft zumindest, dass Demonstrationen wie diese sowohl der Zivilgesellschaft als auch der Politik in Polen möglichst schnell einen Ruck geben. Es scheint mir, jetzt wächst eine Generation heran, die sich mit den Problemen, die schon lange in Polen herrschen, langsam zu identifizieren beginnt. Damit dürften Frauenrechte auch innerhalb der nun entstehenden Oppositionsbewegung zunehmend eine entscheidende Rolle spielen. Inwieweit diese Einschätzung der Realität entspricht, bleibt abzuwarten. Fest steht allerdings, dass es langsam tatsächlich immer mehr Gründe gibt, weshalb in Polen demonstriert wird.
Das Massaker in dem Schwulenclub in Orlando, Florida, in den USA, das beschäftigt das Land politisch weiterhin. Denn der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump, der hat das Verbrechen sofort dafür genutzt, erneut gegen Muslime zu hetzen, ein Einreiseverbot zu verlangen. Und der Attentäter ist halt auch afghanischer Abstammung und hat sich als Anhänger des sogenannten Islamischen Staates geoutet. Trump hat trotzdem dabei viel Geschirr zerschlagen, wie er seine Forderungen vorgebracht hat und was er alles noch dazu gesagt hat. Und zwar Geschirr zerschlagen auch in den eigenen Reihen. Aus Washington, Martin Ganselmeier.
Es hätte die Woche des Donald Trump werden können, wäre er nach dem Massaker von Orlando staatsmännisch und führungsstark aufgetreten, hätte er die schockierten US-Bürger vereint, statt sie vor den Kopf zu stoßen. Stattdessen haben Trumps Reaktionen in der vergangenen Woche für Entsetzen in seiner eigenen Partei gesorgt. Immer mehr republikanische Kongressabgeordnete wollen nicht zum Parteitag in 4 Wochen nach Cleveland reisen. Und der ranghöchste Republikaner im Kongress, der Sprecher des Repräsentantenhauses Paul Ryan, betont, im Sender NBC, die Abgeordneten müssten Trump ja nicht unbedingt unterstützen. Das Letzte, das ich tun würde, wäre, irgendjemandem vorzuschreiben, etwas zu tun, was ihrem Gewissen zuwiderläuft. Natürlich würde ich das nicht tun. Dies ist eine sehr merkwürdige Situation, aber dies ist auch ein sehr besonderer Kandidat. Eine kraftvolle Unterstützung für Trump klingt anders. Ryan, der den Parteitag in Cleveland leiten wird, tat sich von Anfang an schwer mit Trump. Dessen verunglimpfende Kritik an einem mexikanischstämmigen Richter verurteilte Ryan als rassistischen Kommentar aus dem Lehrbuch. Kaum besser war Trumps erste Reaktion auf das Massaker in Orlando. Ein Schnellschuss über Twitter, in dem er sich für die vielen Glückwünsche bedankte, habe er doch mit seinen Warnungen vor radikalem Islam recht behalten. Einen Tag später forderte Trump den Rücktritt des US-Präsidenten und deutete im Sender Fox an, Obama sympathisiere heimlich mit den Radikalen. Er hat noch was anderes im Hinterkopf. Präsident Obama bringt das Wort radikaler islamistischer Terror nicht einmal über die Lippen. Da steckt noch was anderes dahinter. Eine klare Anspielung auf die seit Jahren von Trump verbreitete Verschwörungstheorie, Obama sei gar kein US-Bürger, sondern in Wahrheit einem Ausland geborener Moslem. Führende Republikaner distanzierten sich von diesen Äußerungen und äußerten sich enttäuscht über Trumps wenig präsidiales Auftreten. Auch in der Debatte über schärfere Waffengesetze irrlichtert Trump. Zunächst kündigte er an, er werde mit der Waffenlobby NRA über ein Waffenverbot für Leute auf der Flugverbotsliste sprechen. Dann versprach er auf einer Wahlkampfveranstaltung, mit ihm als Präsident müsse niemand schärfere Waffengesetze befürchten. Und wäre es nicht schön gewesen, fragte Trump, wenn einer der Nachtclubbesucher in Orlando den Attentäter erschossen hätte?
And one of the people in that room happened to have it and goes boom, boom.
Wenn einer in dem Raum eine Waffe gehabt hätte und dann boom, boom, das wäre ein schöner, schöner Anblick gewesen.
That would have been a beautiful, beautiful sight.
Auch wenn der harte Kern seiner Anhänger jubelt, in mehreren Umfragen sank die Zustimmung für Trump. Fast 70% der US-Bürger finden Trump unsympathisch. 2 von 3 halten ihn für nicht vorbereitet für das Amt im Weißen Haus. Trumps Werte unter Afroamerikanern, Hispanics, Frauen und Jungwählern sind verheerend. Experten sind dennoch skeptisch, ob die Anti-Trump-Bewegung unter den Republikanern bis zum Parteitag an Fahrt gewinnt. Zu spät und zu halbherzig komme der Widerstand und zu diffus seien die Anti-Trump-Strömungen in der Partei.
Ein Beitrag von Martin Ganselmeier aus Washington. Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages mit Mara Kühner-Tellmann. Bei der Fußball-Europameisterschaft, Mara, da geht es ja in den zweiten Gruppenspielen für einige Teams schon darum, das Achtelfinale klarzumachen. Sind da heute schon weitere Entscheidungen gefallen?
Ja, also ein Ergebnis gibt es, ja. Der für viele Geheimfavorit auf den Titel Belgien hat mit 3:0 gegen Irland gewonnen. Immerhin hat es Belgien nun am letzten Spieltag gegen Schweden selbst in der Hand, das Weiterkommen dann perfekt zu machen. Aber hinter Italien ist in dieser Gruppe noch alles offen. Im zweiten Spiel des Tages steht es gerade zur Halbzeit zwischen den beiden bisher Überraschungsteams der EM, Island und Ungarn, 1:0 für Island durch einen Foulelfmeter in der 39. Minute. Vor der Partie gab es leider neue Ausschreitungen. Auf der Tribüne im Stadion in Marseille ist es zu Schlägereien gekommen. Offenbar prügelten sich ungarische Ultras untereinander. Ja, und dann um 21 Uhr das dritte Spiel des Tages. Das ist dann das Duell Portugal gegen Österreich. Die deutsche Mannschaft, die hatte heute trainingsfrei. Einen Termin hat Bundestrainer Joachim Löw aber wahrgenommen, nämlich die Pressekonferenz. Und da musste er mal was loswerden.
Heute Morgen habe ich gelesen, Führungsspieler-Diskussion. Also das zaubert mir irgendwie ein Lächeln ins Gesicht, weil es war 2014, hieß es, keine Führungsspieler. Dann sind wir Weltmeister geworden, dann waren alle diese Leute, Basti und Hummels, Boateng, Müller, Manuel Neuer, waren dann die großartigen Leader in der Mannschaft. Jetzt spielen wir einmal 0-0 und die Diskussion kommt wieder. Ganz ehrlich, ich glaube, damit ist alles gesagt.
Tja, also das lassen wir dann jetzt auch mal so stehen, würde ich sagen.
Eine Überraschung gab es ja heute beim Tennis-Rasenturnier in Halle in Westfalen. Mhm. Roger Federer ist ausgeschieden und das gegen einen deutschen Shootingstar.
Ja, genau. Und der heißt Alexander Zverev, ist 19 Jahre jung und gilt als das größte deutsche Tennistalent. Stefan Kaußen hat das Match Zverev gegen Federer gesehen.
Die Sensation von Halle ist perfekt. Alexander Zverev besiegt Roger Federer, die ehemalige Nummer 1, den achtfachen Sieger hier in Halle in Westfalen in 3 überragenden Sätzen. Im ersten ging es in den Tiebreak. Zverev gewann diesen mit 7:4. Dann verlor er im zweiten Satz beim Stande von 5 beide sein Aufschlag. Federer konnte diesen Satz mit 7:5 gewinnen, aber im dritten breakte Zverev zum 4:2 und holte sich diesen entscheidenden dritten Satz mit 6:3. Also Roger Federer ist raus, Alexander Zverev im Finale von Halle.
Ja, und Alexander Zverev ist ja durchaus selbstbewusst, aber er war ganz offensichtlich heute auch von sich selbst etwas überrascht.
Ja, es war das größte Match meines Lebens, das ich gewonnen habe. Deswegen freue ich mich einfach im Finale zu sein und gegen ihn auf Rasen zu spielen, überhaupt zu dürfen. Das ist eine große Ehre und dass ich da auch noch gewinnen konnte, war was Unglaubliches.
Ja, und im Finale trifft Zverev morgen auf einen anderen Deutschen, auf Florian Mayer. Der besiegte ebenso unerwartet heute den Österreicher Dominic Thiem glatt in 2 Sätzen. Ja, und schließlich noch dies. Formel-1-Pilot Nico Rosberg startet morgen beim Großen Preis von Europa in Baku in Aserbaidschan von Position 1. Sebastian Vettel im Ferrari startet von Platz 4 und Rosbergs Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton von Rang 9.
Das war Mara Kühner-Tellmann mit dem Sport. Ganz vielen Dank. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.